Interesting talk.
Sehr interessanter Vortrag. Wir sind nun beide Wissenschaftler und ich finde es immer sehr spannend zu verstehen, warum die Menschen tun, was sie tun. Du arbeitest also über Kohlenstofffixierung und die Ernährung der Welt. Ich denke, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Und die Frage ist, warum interessierst du dich für dieses Thema? Ist es, weil du dich für biologische Organismen interessierst und dann hast du gesehen, dass Kohlenstofffixierung interessant ist? Oder war die treibende Kraft dahinter eher die Frage, die Lösung eines sozialen Problems? Und dann hast du vielleicht einen Weg gefunden, das zu machen. Nun, ich habe immer versucht, Anwendungen zu finden. Ich wollte immer Probleme lösen. Und wir haben in der Wissenschaft immer diese inhärente Spannung zwischen denjenigen, die Grundlagenforschung machen und sagen, die Anwendung ist sekundär und das ist nicht wirklich das Spannende. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, die Applikation, die Anwendung sollte führend sein und die Grundlagenforschung sich dem anpassen. Ich gehörte immer zu der zweiten Gruppe. Und für mich war es immer wichtig, Probleme zu lösen. Und ich erinnere mich noch an meine Zeit in der Highschool. Da hat mein Biologielehrer mir vorgeworfen, ich denke nicht wie ein Wissenschaftler, sondern mehr wie ein Ingenieur. Und ja, das stimmt. Ich denke wie ein Ingenieur, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht an Wissenschaft interessiert bin. Und siehst du dich mehr als Wissenschaftler oder als Ingenieurin? Ich bin auf eine Ingenieurschule gegangen. Insofern ging es bei mir auch immer um die Frage der Problemlösung. Und ich interessiere mich auch immer für Fragen der Gesundheit. Als Kind zum Beispiel waren beide meiner Eltern sehr krank. Sie hatten sehr schlimme Infektionen, bakterielle Infektionen. Und dann war es so, dass sie über Nacht quasi ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Und das war für mich ein sehr großer Schock. Und ich habe mich also dann begonnen, für diese Themen zu interessieren und habe versucht, Problemlösungen zu suchen. Ja, das ist vielleicht nicht fair, ne? Hier sitzen zwei Ingenieure und keiner, der tatsächlich die Grundlagenforschung repräsentiert. Ja, aber ohne die Grundlagenforschung wäre ja unsere Arbeit auch gar nicht möglich und dementsprechend ist die Frage, ja, wir sind keine Grundlagenforscher und die sind keine Ingenieure, aber wir arbeiten ja zusammen und wir lernen, wie die Pflanzen funktionieren, wie die Bakterien funktionieren. Es ist wie ein konstantes Feedback zwischen diesen beiden. Nun, ja, wir Wissenschaftler, wir leben von Finanzierung. Wenn wir nicht öffentliche Gelder bekommen, dann können wir nichts machen. Ja, Geld von Ihnen. So. Und es gibt natürlich auch Geldgeber, die wollen fast nur Anwendungen sehen. Die Europäische Kommission zum Beispiel, die finanziert etwas, wenn sichergestellt ist, dass es einen ganz klaren Output gibt. Die Frage ist, wo das Geld hingeht. Und andere geben Geld, weil sie auf Grundlagen fokussieren wollen. Und nun, selbst aus der Perspektive der Geldeinwerbung muss man wirklich sich sehr clever verhalten in der Frage, ist man ein Grundlagenforscher oder ist man eher ein Ingenieur? Ja, also wenn es darum geht, die Welt zu ernähren, haben wir über Saaten, über Pflanzen, über alles Mögliche gesprochen, über die Entwicklung von Pflanzen in der Landwirtschaft. Und denkst du, dass die Landwirtschaft das Problem lösen wird, die Menschheit zu ernähren? Nun, ich denke, das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Wir müssen sicherlich unsere Landwirtschaft verbessern, das ist ganz klar. Das ist es, was ich versuche vorzuschlagen. Aber wenn wir ein bisschen verrückt sein wollen mal und über die Zukunft nachdenken, dann könnten wir an andere Möglichkeiten denken, wie wir die Menschen ernähren können, nicht nur hier auf der Erde. Vielleicht, wenn wir auch eines Tages die Erde verlassen und das könnte, ich weiß nicht, das klingt vielleicht für viele verrückt sein, aber Mikroben essen. Mikroben sind sehr nahrhaft und Hefe zum Beispiel, die hat all das, was wir brauchen in der Nahrung und Ein anderer Ansatz in unserem Labor ist es, dass wir versuchen, Mikroben dahin zu bringen, dass sie auf Elektrizität und CO2 als Energie und als Quelle nehmen. Das heißt, wir können CO2 in Nahrung umwandeln und dann können wir die Welt auf andere Weise ernähren. Und da kann man sich vorstellen, wenn man in 50 Jahren auf den Mars reist, dann muss man vielleicht sich nicht auf den kontaminierten Boden dort verlassen, sondern unsere eigene Nahrung produzieren. Ja.
Wir werden also hoffentlich nicht gezwungen sein. Das heißt, wenn wir überleben wollen, müssen wir unsere Ernährungskultur ändern, unsere Lebensmittelproduktion verändern, ja? Ja. Das gilt jetzt schon. Wir haben keine Wahl. Also, ja, wir müssen einfach andere Dinge essen. Ja, GMO ist natürlich hier ein spannendes Thema. Es ist natürlich auch immer ein provozierendes Thema und natürlich haben die Leute unterschiedliche Meinungen dazu. Ich denke, als jemand, der tatsächlich im Feld ist, dass es natürlich viele Aspekte gibt, die die Leute skeptisch sein lassen und die sehr wohl berechtigt im Zusammenhang mit GMO gesehen werden müssen. Aber es gibt auch sehr viel Politik der Angst in diesem Bereich. Was, glaube ich, auch ein bisschen mit einem gewissen Unwissen zum Thema oder im Feld zu tun hat. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg, will ich sagen. Ja, stimmt das denn also, unabhängig davon, was die Leute zu GMO denken, dass die Technologie selbst angedacht wird als eine Möglichkeit, soziale und politische Probleme zu lösen, die man nicht hatte? Also es ist vielleicht damit eben gar nicht GVO selbst unmittelbar, sondern wie diese verwendet wird. Und da geht es dann vielleicht nicht unbedingt um Angst, sondern um eine Ablehnung dieser Technologie. Und das hat natürlich auch immer mit der grundsätzlichen Kritik mit Blick auf Technik zu tun. Also wir haben eine bestimmte Technik. Und die Frage ist, wie wird sie umgesetzt? Richtig ist, dass es natürlich keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass jemand krank wird, wenn er genetisch manipulierten Mais isst. Aber es könnte durchaus Konsequenzen haben für die Landwirte zum Beispiel. Ich glaube, dass das Hauptproblem hier vor allen Dingen aktuell das ist, dass es große Unternehmen sind, die in diesem Bereich aktiv sind und die vielleicht ihre Macht auch missbrauchen. Aber das ist auch ein grundsätzliches, wissenschaftliches und gesellschaftliches vor allen Dingen Problem. Wir müssen also unterscheiden zwischen der Technologie selbst und ihrer Anwendung. Und ja, es ist richtig, wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass die Technologie allen zur Verfügung steht und eben nicht nur ein paar Großen. Wenn man das aber kritisiert, dass sie nur ein paar Großen zur Verfügung steht, dann ist die Technologie selbst aber nicht notwendigerweise schlecht. Und wie sieht es aus mit der Analogie? Sie haben ja gesagt, biologische Systeme sind chaotische Systeme. Ich glaube, aber dass im Grunde, was wir hier sehen, etwas sehr Robustes ist. Und wenn wir versuchen, diese Systeme zu ändern, dann sind wir damit konfrontiert, dass die Systeme, egal was wir mit ihnen machen, immer wieder in ihre ursprüngliche Form zurückspringen. Pflanzen zum Beispiel. Wir können sie außerhalb der Natur züchten, zum Beispiel, oder pflanzen. Aber die Frage ist, was ist mit ihren Kapazitäten? Die verlieren sie ja nicht. Also sie sind robust, denke ich. Ja, lebende Organismen können sich sehr vielen Bedingungen anpassen und überleben. Und nicht nur überleben, sondern wachsen, sich vervielfachen und so weiter. Ich glaube, die Bedingungen für die Veränderung der Organismen selbst sorgen dafür, dass die Organismen robust sind. Mit anderen Worten, dadurch, dass es permanent Veränderungen gibt, können Pflanzen überleben, unterschiedliche Phasen der Düngung, der Manipulation. Das ist also durchaus denkbar. Aber wenn man hingeht und mit den Genen selbst was macht, also mit denen rumspielt, wenn man so will, dann ergibt sich eine andere Situation und da wirkt dann das chaotische System. Ja, ich entwickle also ein System und löse damit Reaktionen aus, Bakterien und anderes reagieren. Ja, sie reagieren. Und das ist genau der Punkt. Sie ingenieren ein System. Sie denken, sie wissen, was passiert, weil sie das System kennen. Aber das System verhält sich letztendlich so, wie es sich verhalten will. In Abhängigkeit von den Genen, die sie zufügen, oder in Abhängigkeit vom Metabolismus. Und das ist genau dieses chaotische Verhalten, was ich meine. Es ist also nicht so, dass sie einfach irgendwie etwas, was mit Natur zu tun hat, so entwerfen, dass es garantiert so funktioniert, wie sie denken, dass es funktioniert. Kommen wir zurück zu den Pflanzen. Wenn diese tatsächlich effizienter den Sauerstoff verarbeiten können, was heißt das? Werden sie größer? Die Antwort lautet, ich weiß es nicht. Es sind Pflanzen. Und es gibt sehr, sehr spannende Experimente mit Pflanzen, die zum Beispiel einer stärkeren CO2-Konzentration ausgesetzt sind. Einige von denen wachsen sehr schnell, stoppen dann aber und produzieren am Ende die gleiche Menge an Biomasse wie andere traditionelle Pflanzen. Bei manchen wird aber mehr Biomasse produziert, bei anderen ändert sich von Anfang an nichts. Wie gesagt, auch hier gilt, es sind chaotische Systeme und diese verhalten sich je nach Kontext anders. Es ist bei Reis zum Beispiel so, dass die Reiskörner größer werden könnten. Bei Weizen kann es zum Beispiel sein, dass nichts passiert. Gut, das heißt, wir müssen mit dem Zufall leben, ja? Danke.